Dann will ich Ihnen kurz die Gäste meiner heutigen Sendung vorstellen. Zunächst Josef Wieland. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Direktor des Konstanzer Instituts für Wertemanagement und an der FH Konstanz, Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Wirtschafts- und Unternehmensethik. Er wurde im Jahr 2004 mit dem Landesforschungspreis Baden-Württemberg ausgezeichnet. Das ist der höchst dotierte Preis für angewandte Forschung in Deutschland. Und ich begrüße Wolfgang Gerke. Schönen guten Abend.
Danke, Herr Skobel.
Professor für Bank- und Börsenwesen an der Universität Erlangen-Nürnberg und Mitglied des Börsenrats der Frankfurter Börse. Und dann gäbe es noch einen dritten Gast, nämlich Götz Werner, der eigentlich Informatiker ist, als Professor an der Universität Karlsruhe lehrt, am Interfakultativen Institut für Entrepreneurship, Gründer und Leiter der zweitgrößten deutschen Drogeriemarktkette DM. Der steckt leider noch im Nebel am Frankfurter Flughafen. Vielleicht, wenn Sie jemand abholen müssen, dann wissen Sie, Sie haben mindestens noch eine Stunde Zeit zu warten. Sie können in aller Ruhe unsere schöne Sendung sehen. Am Ende des Films hieß es so schön, ja, da gibt es diesen Widerspruch zwischen Ethik und Wirtschaft und Moral muss sich rechnen. Ist das was, dem Sie zustimmen würden? Kann Ethik, kann Moral sich rechnen im ökonomischen Sinn?
Ich denke, dieses Thema, dass Moral sich rechnen muss, das ist zu einfach ausgedrückt. Wenn man sich die Ursachen anguckt, warum sich Unternehmen tatsächlich mit diesen Dingen beschäftigen, dann gibt es ökonomische Gründe, wie man heute so schön sagt, einen Business Case. Also es muss etwas mit dem Geschäft zu tun haben. Zum Beispiel, weil Konsumenten nicht möchten, dass ihre T-Shirts aus Kinderarbeit herstammen. Oder weil eben auch Aktionäre nicht möchten, dass irgendwelche Abenteurer mit ihrem Geld spekulieren, dann wollen sie bestimmte Verhaltensstandards haben. Oder wenn wir wollen, dass Lieferanten sich an Sozialstandards halten, die wir auch hier kennen. Das heißt, es gibt solche Treiber, die kommen sehr stark von den Kapitalmärkten. Integrität ist dort wichtig. Mhm. Sie kommen von den Konsumenten, aber auch die Politik verlangt bürgerschaftliches Engagement, Einsatz von Menschenrechte und für Menschenrechte von Unternehmen. Da hat sie in den letzten 15 Jahren etwas zusammengebraut, das damit zu tun hat, dass wir weltweite Verflechtungen haben. Menschen treffen sich jeden Tag, sie machen Handel, sie tauschen. Und das wurde ja eben in dem Film gesagt. Und diese ethische Frage tritt auf und das hat zu einer Renaissance des Themas geführt. Es hat etwas mit Geschäft zu tun. Mhm. Es kann Gewinn bedeuten, es kann Verlust bedeuten. Ich würde sagen, es hätte was damit zu tun, das Geschäft sicherzustellen, tatsächlich auf eine sichere Basis zu stellen. Ich würde es nicht einfach an diese einfache Gewinnmaximierungsmaxime anschließen wollen.
Ethisches Verhalten rechnet sich heute. Das liegt aber nicht an den Unternehmern, sondern an den Konsumenten. Wir Konsumenten sind aufgewacht. Wir wollen die Produkte, die wir beziehen, in einer bestimmten Qualität haben, beispielsweise Bioprodukte. Wir wollen nicht, dass Kinder dabei missbraucht wurden durch Kinderarbeit. Und von daher ist es für Unternehmer attraktiv geworden, diese unsere neuen Bedürfnisse zu erfüllen. Die Unternehmer sind deshalb kein bisschen moralischer geworden oder kein bisschen besser geworden. Sie sind genauso, wie sie früher auch waren. Sie haben ihre eigenen moralischen Regeln. Das sind Handelsüsancen. Die hält man ein, weil man sich sonst aus dem Markt heraus katapultiert.
Manchmal auch nicht.
Und es gibt manchmal auch nicht. Es gibt unter den Unternehmern Menschen wie ich und du. Es gibt welche, die sozial sich engagieren. Aber darauf dürfen wir nicht mit Appellen hoffen. Sondern wir müssen die Gesellschaft so gestalten, dass wir mit ganz normalen Menschen, die Unternehmer sind, auch recht kommen. Und das Gleiche gilt für Journalisten. Nicht? Es gibt ethische Journalisten und weniger ethische. Zum Beispiel Ihr Vorspann war ein wenig ethischer Journalist, der den Vorspann gemacht haben. Sie haben der Bevölkerung sehr nach dem Mund geredet, indem Sie einmal das Victory-Zeichen gebracht haben, indem Sie zweitens haben anklingen lassen, dass Herr Ackermann möglicherweise sich bereichert haben könnte. Herr Ackermann hat nicht einen Euro für sich selbst abgezweigt. Nicht? Das ist allmählich auch eine etwas verschobene Diskussion geworden. Er hat ein problematisches Entscheidungsfeld bearbeitet als Aufsichtsratsmitglied, als er über die Abfindung für Herrn Esser entschieden hat. Darüber kann man sehr geteilter Meinung sein. Aber die Art, wie das eben dargestellt wurde, ist sehr populär und ist eine Vorverurteilung. Und das halte ich, wenn ich an Journalismus jetzt denke, für wenig ethisches Verhalten. Und dafür würde ich sagen, das ist fast unmoralisch.
Oh, das ist natürlich jetzt eine lange Diskussion, die wir führen müssen. Also vorverurteilt habe ich glaube ich, keinen.
Im Tenor.
Ich war in der Tat etwas, sagen wir mal, rhetorisch aufgeladen. Das ist richtig. Aber wenn Sie die Nachrichten heute verfolgt haben, also ich bin ja nicht der Einzige. Die Staatsanwaltschaft sagt ja auch, also da wird jemand zweimal bezahlt offensichtlich für das, was er eigentlich als Aufsichtsratsmitglied hätte machen können. Ich würde fast vorschlagen, dass wir das mal stehen lassen.
Er ist nicht zweimal bezahlt worden.
Das ist der Vorwurf. Aber ich glaube, das führt ab vom Thema.
Aber das ist natürlich ein Faktum, das muss man schon zur Kenntnis nehmen, dass eben jetzt jenseits von der rechtlichen Beurteilung dieses Thema offenbar in die Öffentlichkeit kommt. Natürlich. Dass es für Empörung sorgt, für moralische Empörung sorgt, weil es Dimensionen erreicht hat, die schlichtweg unverständlich sind für manche Leute. Und die Frage, die Unternehmen sich stellen müssen, ist eigentlich, woher kommt denn das eigentlich ganz genau? Jetzt eben nicht immer sozusagen, wird man gerecht behandelt oder nicht? Und dann kann man schon zum Beispiel sehen, dass ich nicht glaube, dass die Kommunikationsleistung des Sprechers der Deutsche Bank wirklich das Niveau hat, das man braucht, um solche diffizilen Sachen zu kommunizieren. Dass man
er muss die Leute besser belügen, wollen Sie sagen.
Nein, man muss tatsächlich sehen, es gibt zum Beispiel in Deutschland zum Beispiel einen moralischen Konsens, der dahin geht, dass Menschen bereit sind zu verzichten für eine Zeit lang und dass sie dann aber im Gegenzug erwarten, dass irgendwann Arbeitsplätze geschaffen werden und dass etwas weitergeht. Und der Herr Ackermann hat zum Beispiel sehr hartnäckig daran gearbeitet, diese Dinge auseinanderzunehmen. Von mir ist gerechtfertigt, aber wenn man das tut, und das ist mein Punkt, nur das ist mein Punkt, muss man wissen, dass man sozusagen in ein moralisches Kapital reinsticht, auf dem unsere Gesellschaft beruht, und dann muss man das sorgfältig kommunizieren können.
Ja, dann müssen Sie aber auch als Journalist sorgfältig kommunizieren. Und wie Herr Skobel die 6.500 entlassener Ebenen genannt hat, dann müsste er quasi auch dazu sagen, dass es zum Großteil Investmentbanker in London sind, auf die wir früher mal ganz eifersüchtig gewesen sind, und dass die jetzt eine Abfindung bekommen haben und nicht zu vergleichen sind mit all den traurigen Schicksalen, die wir in Deutschland mit den Arbeitslosen haben beim Walterbau.
Aber immerhin 2.000 Stellen in Deutschland. Und was mich ehrlich gesagt so ein bisschen beruhigt, also meinen moralischen Impetus so ein bisschen beruhigt, ist, dass wir immerhin eine Sendung haben, wo wir darüber offen reden können. Also Ethik ist ja das Nachdenken über Moral, und dafür hier darüber nachdenken, denke ich, können wir es auf die Art und Weise doch ein bisschen auffangen.
Da müssen wir aber differenzieren zwischen Ethik und ethischem Verhalten.
Ja, ja, klar. Das also, eine ist ein Diskurs,
mir langt und das es nicht andere nur über Verhalten. Ethik nachzudenken, sondern dann brauche ich irgendeine Wertvorstellung
dahinter. Aber auf dem Niveau, wie Sie das beschreiben, da bin ich auch bei Ihnen, Herr Gerke, ist es natürlich so, dass wir in Deutschland so eine Art frei vagabundierendes Moralkapital haben. Das heftet sich an alles, was sich da gerade bewegt. Mal ist Herr Ackermann, dann ist es dieser arme Mensch in Florida, der ein bisschen Rente abkassieren will. Da sind es wiederum die jungen Fußballspieler. Und die Frage, die sich stellt, ist tatsächlich, die Menschen suchen ganz offenbar irgendeine Art von moralischer Identifikation, von Halt, von Standards und so weiter. Das scheint abhanden gekommen zu sein. Das ist ein Führungsproblem. Das muss man sehr, sehr ernst nehmen. Vielleicht kommen wir im Laufe der Zeit nochmal drauf zu sprechen. Und es ist eben leider nicht so, Herr Gerke, dass die Konsumenten bereit sind, überhaupt nur irgendeinen Pfennig für Moral zu zahlen. Das sind nette Leute, die Konsumenten, die wollen auch ein reines Gewissen haben, die wollen auch T-Shirts haben, in denen keine Kinderarbeit steckt. Das Problem für die Unternehmer ist, dass sie nicht bereit sind, auch nur einen Cent dafür herzugeben. Das heißt, sie müssen sich etwas überlegen, wie sie das wirklich ökonomisch gestalten können, dass das geht. Und das halte ich zum Beispiel für Unternehmertum. Es ist nicht einfach so, dass da draußen Konsumenten sind, die bereit sind zu zahlen. Es ist genau nicht so. Alle Erfahrung zeigt, das ist eine unternehmerische Entscheidung. Es ist eine waghalsige Entscheidung, bei der man sehr viel Geld versenken kann und bei der sehr viel Geld versenkt wird. Dazu gehört Überzeugung, dazu gehört der Anspruch zu führen und vielleicht auch der Anspruch, weitsichtig sein Geschäft zu positionieren. Aber der Anspruch, dass es dafür eine Nachfrage gibt, dann würde es in unserer Gesellschaft kaum noch Ethik geben.
Nein, das kann ich nicht zustimmen. Es gäbe bei uns keine Biobauern, wenn wir Konsumenten nicht Bioprodukte abfragen würden. Ja. Nicht? Also wir sind diejenigen, die darüber entscheiden, was über die Ladentheke aber geht.
Das ist ja genau das Beispiel. Wie lange haben denn diese armen Kerle, die sie Bierbauern nennen, da irgendwo rumgewurschtelt und da kamen dann die Leute aus dem Umkreis von 30 Kilometern an? Es gab diesen Markt nicht. Jetzt fängt der Markt an, nach 20 Jahren. Was passiert jetzt? Jetzt gehen die großen Handelskonzerne rein und sozusagen, aber diese 20 Jahre müssen sie überleben. Das ist Ethik, das ist Moral.
Was mich wundert, also Biobäcker zu sein, ist ja nicht per se schon im moralischen Sinne gut. Nein. Sondern es ist einfach was der Markt sozusagen im Laufe der Zeit geschaffen hat, weil es auch eine Nachfrage gab. Sie haben das Beispiel Kinderarbeit angeführt. Wenn wir heute Kinderspielzeug, das ja oft in China produziert wird, wir wissen, das wird oft von Gefangenen produziert, das wird teilweise tatsächlich in Kinderarbeit hergestellt, dann fragen wir in der Regel nicht nach, ist das jetzt mit Kinderarbeit, ohne Kinderarbeit gemacht worden, sondern wir kaufen es, weil es einigermaßen billig ist. Das würde doch eigentlich auch Herrn Wieland ein bisschen recht geben. Also wir Konsumenten gucken im Grunde genommen relativ wenig drauf, ob das nun ethisch vertretbar ist oder nicht.
Völlig richtig, nur ist dieses Problem noch viel schwieriger. Also ich habe in China mehrere Monate unterrichtet. Ich kenne China von daher von der Zuckerseite, wie auch von der Seite mal in ein Bergwerk einzusteigen in China. Und in China ist die Entwicklung zum Glück nicht so hin, dass die Bevölkerung allmählich sich auch mehr Rechte erkämpft, aber das dauert sehr lange. Wenn wir hier gegen Kinderarbeitslosigkeit sind, dann ist das notwendig, prima, absolut wichtig. Aber was tun wir dagegen, wenn dann die Arbeit dort nicht gemacht wird? Nicht? Wo stehen dann die Familien? Nicht? Das ist doch unser Problem. Nicht? Wir machen die Scheuklappe runter und sagen, wir sind gegen Kinderarbeitslosigkeit. Aber ernähren wir dann die Familien dort? Nicht? Mhm. Unser Problem ist doch, dass wir die moralischen Vorstellungen, die wir haben, nicht ernsthaft durchsetzen. Nicht? Wir haben doch auch letzten Endes die ganze soziale Marktwirtschaft gar nicht weltweit propagiert. Nicht? Und jetzt kommt das als Bumerang.
Ja gut, da könnte man ja sagen, wir machen ja nicht die Gesetze in China. Also es ist relativ schwierig.
Ja, aber wir müssen uns darum kümmern. Das ist unsere Aufgabe.
Wir haben unsere Lieferanten
Wir sind damit in der Verantwortung, aber nicht der einzelne Unternehmer nur. Denn wenn wir jetzt hingehen und sagen, also keine Produkte mehr aus so einem Land, wo Kinder arbeiten, ne, dann verhungern die erst recht. Ne? Das heißt also, wir müssen Arbeitsbedingungen weltweit schaffen, wo auch Entwicklungsländer eine Chance drin erhalten und wir nicht gleich schreien, jetzt geht bei uns ein Arbeitsplatz verloren. Das ist ein Teilen. Das ist viel schwieriger als so, wie es heute dargestellt wird.
Ich will noch mal kurz einen Aspekt in die Waagschale werfen. Als es der Wirtschaft relativ gut ging, war sowas wie Unternehmenskultur, Förderung von Unternehmenskultur, auch Unternehmensethik, das war geradezu ein richtiger Boom. Dann kam die Börsenblase, das Ganze ist geplatzt, es kam die ganze Rationalisierungsphase. Und heute, wenn es überhaupt auftritt, taucht das ja bei den meisten Unternehmen doch im Marketingbereich auf.
Überhaupt nicht. Ich bin ja schon 15 Jahre in der Branche und habe die ja sozusagen mitgemacht. Der Hauptpunkt, wo diese Moralfragen auftreten, sind Fragen, das, was die Wirtschaftsprüfer dolose Handlungen nennen, also Prävention von Wirtschaftskriminalität, Betrug, Korruption, weil das ist natürlich etwas, was für die Unternehmen relevant geworden ist, weil da geht es nicht mehr um Taschengeld, da geht es mittlerweile um Gefängnis, und Enron und WorldCom haben gezeigt, dass auch große Unternehmen dabei über den Jordan gehen können. Das heißt, hier hat sich ein Sinneswandel vollzogen, dass sozusagen ohne ein Mindestmaß an gesicherter Integrität und Offenheit, Ehrlichkeit, Nichtverschlagenheit, was auch immer Sie sagen wollen, diese Dinge nicht mehr zu handeln sind. Das ist eine der Triebkräfte gewesen. Die zweite Triebkraft, die wir sehen, ist tatsächlich die globale Wertschöpfungskette, also Lieferbedingungen in China und so weiter und in anderen Ländern. Und dabei geht es nicht nur niemand kann Kinderarbeit abschaffen, sondern damit würde man den Kindern schaden. Was passiert ist zum Beispiel, die Bedingungen zu regulieren, also nicht mehr als 8 Stunden, nicht jünger als 14 Jahre, es muss Schule geben, so diese Dinge müssen geklärt werden, und dann muss man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, das ist ein zweiter großer Teil gewesen, der dritte ist ein politischer Bereich. Osterweiterung der Union, da hat ja die Kommission beschlossen, dass es so etwas wie Sozialstandards geben soll, gerade im Hinblick auf die Osterweiterung, die nicht unterboten werden dürfen. Das hat auch nochmal einen Einfluss gebracht in die Diskussion. Und ich kann es einfach nur noch mal sagen, der Markt für Moralprodukte, der ist unter 2%. Fair Kaffee, wie das alles heißt. Wenn es das wäre, dann würden Sie diese Sendung hier nicht machen. Es gibt viel handfestere Gründe, zum Beispiel auch der meistens übersehen wird. Es geht ja gar nicht darum, dass wir in China produzieren. Jetzt mittlerweile kaufen sich chinesische Unternehmen hier ein. Sie kaufen Automobilkonzerne, sie kaufen Immobilien, sie beteiligen sich an allen möglichen Dingen. Wissen Sie, was das in 10 Jahren für einen Druck auf die Sozialstandards hier ausüben wird? Die Anwesenheit dieses Kapitals. Und das sind Dinge, über die wir zu wenig nachdenken. Ich glaube, das ist das gesamte Spektrum der Diskussion. Sehr, sehr ernsthaft und nicht einfach nur Sahnehäubchen oder mal nett sein. Caritas, darum geht es nicht.
Ja, deshalb widerspreche ich mir an einen Punkt. Also ich bin absolut gegen Kinderarbeit. Das müssen wir weltweit unterbinden, nicht? Das muss über die UNO laufen, die ist da viel zu schwach leider, aber wir dürfen sie nicht nur abschaffen, nicht? Wir müssen dann eben den Familien auch ein geregeltes Einkommen in irgendeiner Form ermöglichen, nicht? Klar. Und das heißt für uns letzten Endes auch, wir können nicht so weiter wirtschaften wie bisher. Mhm. Es ist durchaus möglich, dass wir akzeptieren müssen, dass in der Globalisierung eben auch Arbeitsplätze ins Ausland wandern, die bei uns gewesen sind, nicht? Und wir müssen so innovativ werden, dass wir neue schaffen, nicht?
Machen wir mal hier einen Schnitt an der Stelle. Also Ethik und Wirtschaft scheinen ja sowas wie natürliche Feinde zu sein. Eine typische Argumentationskette läuft folgendermaßen. Nach neuesten Schätzungen des Nationalökonomen Hans-Werner Sinn beträgt die reale Arbeitslosigkeit bei uns 6,8 Millionen oder 15%, bringt unser System an den Rand einer kaum noch zu beherrschenden Krise. Politiker wie Norbert Blüm tragen nun für Sinn an dieser Krise eine erhebliche Mitschuld. Warum? Blüm hatte behauptet, dass die Deutschen Opfer nicht beeinflussbarer Prozesse sind, deshalb Arbeit verlieren. Also müsse der Staat durch Rahmenbedingungen die weniger werdende Arbeit besser verteilen. Aber niemand, nicht einmal die damalige CDU-Regierung, kam auf die Idee, so Sinn in seinem gerade erschienenen Buch Die Bazarökonomie, dass die Nachfrage und damit die Menge an verfügbarer Arbeit etwas mit ihrem Preis und nicht unbedingt etwas mit China, Globalisierung und so weiter zu tun hat. 20 Jahre hat Deutschland nach Sinn verloren aufgrund dieses Fehlers, der eine Grundregel der Marktwirtschaft verletzt hat. Dass der Preis für die Arbeit so hoch gehängt ist, hängt allerdings unmittelbar mit Karl Marx, mit der Idee des Sozialismus, mit dem enormen Faible der Deutschen für Gleichheit zusammen. Der ethische Impuls hat uns die hohen Lohnnebenkosten beschert. Ging es also mit weniger Ethik besser?